Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» Menschenhandel in der Schweiz. Es passiert im Verborgenen, abseits von der Öffentlichkeit und häufig in Bordell. Frauen aus dem Ausland werden mit falschen Versprechen in die Schweiz gelockt. Sie hoffen auf ein besseres Leben und werden in die Prostitution gezwungen. So wie Vera L.
Él me señaló una habitación y me dijo, aquí tú vas a vivir.
Er zeigte mir ein Zimmer und sagte, hier wirst du wohnen. Ich war gelähmt vor Schock. Er hatte mir zuvor einige Fotos einer Wohnung gezeigt, wo ich leben sollte. Doch dieses Zimmer sah ganz anders aus. Alles war sehr verwirrend. Ich begriff, dass dieser Ort in keinster Weise dem entsprach, was er mir versprochen hatte. Es war kein schönes Haus. Und natürlich würden wir nicht in der Musik arbeiten. Es war ein Bordell.
Mitten in der Pandemie ist Vera L. auf Biel gelockt worden. Dort musste sie über mehrere Wochen Dutzende Freier bedienen, hat einen Alltag erlebt, geprägt von Gewalt, Zwang und Ausbeutung. Das hat später auch ein Regionalgericht festgestellt und Betreiber und Angestellte aus dem Bordell verurteilt. Die Geschichte von Vera L. ermöglicht einen seltenen Einblick in ein Geschäft, das Frauen systematisch ausbeutet. In welcher Lage befinden sich die Frauen? Mit welchen Versprechen werden sie in die Schweiz gelockt? Und wie kommen sie da wieder raus? Das erzählt uns heute Valeria Mazzeo, die die Geschichte für den Tamedia Recherche Desk aufgearbeitet hat und heute Gast ist in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hoi Valeria.
Hoi Alex.
Wir nähern uns heute Menschenhandel durch die Geschichte von Vera L. Kannst du ein bisschen erzählen, wer ist sie?
Vera L. ist heute 40, sie heisst in Wirklichkeit anders. Wir haben ihren Namen zu ihrem Schutz geändert und auch ihre Stimme. Sie kommt von Spanien und ist dort auch außerhalb von Barcelona aufgewachsen und hat dort lang gelebt. Mit 36 ist sie dann in die Schweiz gekommen, unter sehr erschütternden Umständen, dazu vielleicht später noch mehr. Heute sieht sie sich als Aktivistin für Betroffene von Menschenhandel und ich bin aufmerksam auf sie geworden, weil sie bei einer Diplomarbeit mitgemacht hat und dort erzählt hat, was ihr passiert ist.
Fangen wir ganz hinten an, respektive am Anfang ihrer Kindheit.
Vera L. wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Sie wird in einem Elternhaus gross, wo man vielleicht nicht die Verantwortung einem Kind entgegenbringt, wo man vielleicht sollte als Eltern. Sie muss sehr früh erwachsen werden und im Interview hat sie sogar gemeint, dass man ihre Kindheit geraubt hat.
Also wie denn?
Der Vater war lange im Gefängnis und die Mutter auch nicht so rum und es waren auch Drogen im Spiel. Sie ist dann auch früher von daheim ausgezogen und in ein Muster geraten von Beziehungen, die immer wieder von körperlicher und auch sexueller Gewalt geprägt gewesen sind. Sie bekommt dann auch zwei Kinder aus zwei von diesen Beziehungen, die sie auch zeitweise allein muss versorgen. Man muss dazu vielleicht sagen, ihre ganze Vorgeschichte, das basiert auf ihren Erzählungen. Ich habe dafür keinen Nachweis. Bei ihren Erlebnissen in der Schweiz beziehe ich mich aber auf Gerichtsunterlagen, also die Anklageschrift und das Urteil, die sich auch mit ihren Erzählungen decken. Und dazu auch, also die Täter sind auch verurteilt worden und haben keine Berufung eingelegt. Und ich habe auch die Verteidiger angefragt und sie haben sich nicht dazu äussern.
Wie kommt sie denn das erste Mal in Berührung mit der Schweiz?
In Spanien arbeitet sie in der Musikbranche als Eventorganisatorin und über ihren Job knüpft sie dann verschiedene Kontakte in die Schweiz und sie ist auch schon mehrmals da angereist.
Und dann kommt Corona.
Genau, das ist so ein bisschen der Moment, wo sie erzählt hat, wo wirklich alles zusammengebrochen ist. Es hat keine Musikveranstaltungen mehr gegeben, sie hat ihren Job verloren und auch keine Wohnung mehr gehabt. Ist also wirklich am Existenzminimum gewesen. Und das ist auch noch interessant. Statistiken zeigen auch, dass seit der Pandemie allgemein die Fälle von Menschenhandel angestiegen sind.
Was hat sie denn überzeugt, in die Schweiz zu kommen oder wer?
In dieser Krisensituation meldet sich ein Bekannter bei ihr. Das ist ein Kollege von ihrem Ex-Mann, wo sie auch eine Tochter zusammen hat. Und er macht ihr dort ein Angebot. Er selber ist auch in der Musikbranche tätig und sagt ihr, sie solle doch zu ihm in die Schweiz kommen. Sie können mit ihm zusammenarbeiten und er würde ihr den Wiedereinstieg in Musik ermöglichen. Dazu zeigt er ihr Bilder von einer Wohnung, wo sie wohnen können. Laut der Anklageschrift hat er ihr auch angeboten, zur Überbrückung Escortdienst zu machen. Sie hat uns aber gesagt, dass sie das in dem Moment nicht ernst genommen hätte. Was dazu kommt, er hat sie auch unter Druck gesetzt und sie manipuliert.
Inwiefern?
Sie hat ja eben ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Ex-Mann gehabt und darum ihre Tochter nicht gesehen. Und der Bekannte, der ja eben mit dem Ex-Partner befreundet ist, sagte Vera, wenn sie nicht in die Schweiz käme, würde sie ihre Tochter ganz verlieren. Und er sagt ihr auch, er würde ihren Ex-Mann überzeugen, dass er die nötigen Papiere unterschreibt, dass sie die Tochter in die Schweiz holen kann und da mit ihr leben.
Also ein Druckmittel, ihre Tochter sozusagen.
Genau, genau. Sie hat mir dort erzählt, dass es wie eine Chance auf einen Neuanfang war in ihrem Leben, wo bisher von sehr viel Leid geprägt war. Und die Schweiz hat sie ja schon gekannt. Das war ein Land, das ihr sehr sicher vorkam ist und auch vertraut war. Und auch der Mann, der hat sie ja gekannt und ihm vertraut. Und das ist eben auch oft der Fall bei Menschenhandel, dass Täter die Opfer kennen oder zum Beispiel auch aus dem gleichen Dorf stammen. Sie hat also eingewilligt und ist mit ihren letzten 100 Euro im Portemonnaie losgegangen.
Was passiert dann?
Es ist dann alles relativ schnell gegangen. Sie ist in ein Dorf gefahren, wo sie ein paar Tage später mit einem Auto und einer anderen Frau losgefahren sind. Und sie hat mir erzählt, es hätte schon auf der Reise ein paar Sachen gegeben, die ihr komisch vorkommen sind. Zum Beispiel an der französischen Grenze zeigt ihre Bekannte Covid-Tests. Das war eben 2021. Obwohl sie gar keine gemacht hätten. Die sind also irgendwie gefälscht gewesen. Und dann hat er plötzlich angefangen, mit jemandem herumtelefonieren und der am Telefon habe ihm dann gesagt, sie sollen nicht über Genf in die Schweiz einreisen, weil es dort zu viele Leute hat, sondern über eine andere Route.
Approximadamente empezamos nuestra ruta hacia Suiza.
Wir starteten unsere Route in Richtung Schweiz. Alles lief gut, bis wir zum Zoll kamen. Da bemerkten wir einige merkwürdige Dinge. Mein Bekannter telefonierte plötzlich mit irgendwelchen Leuten. Wir verstanden nicht ganz, was los war, aber wir fragten auch nicht nach. Ich erinnere mich, dass wir über die Grenze bei Neuchâtel einreisten. Es war niemand da. Alles war dunkel, es gab keine Überwachung. Und kurze Zeit später erreichten wir unser Ziel. Biel. Von da an begann alles noch viel seltsamer zu wirken als zuvor.
Cuando llegamos a Biel, todo empezaba a parecer mucho más extraño que al principio.
Nach vielen Stunden kommen sie dann in Biel an und halten von einer Art Clubbar. Sie sind dann durch eine schmale Tür einen Steg drauf gegangen und hinter einer weiteren Tür hat es einen langen Gang mit vielen Zimmern gegeben. Sie hat mir das mega bildlich auch beschrieben, so der Geruch sei eine Mischung von vielen Frauenparfums und gleichzeitig hat es aber mega modrig und nach Schweiß geschmeckt. Und ihre Bekannte zeigt dann auf ein Zimmer und sagt, das ist dies. Und in dem Moment versteht sie, dass sie in ein Bordell gebracht worden ist und bricht zusammen.
Was der Vera L. passiert ist, das ist kein Einzelfall. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Frauen oder auch Männer durch Menschenhandel in die Schweiz gebracht werden?
Es ist eben wirklich leider kein Einzelfall und Zahlen gibt es ganz verschiedene. Ich habe mich im Artikel auf die Opferberatungsstelle der Kantone bezogen. Die erzählen eben seit der Pandemie immer über 200 neue Fälle von Menschenhandel pro Jahr. Zuletzt 2024 waren es 268 Opfer. Und die Mehrheit sind sicherlich Frauen. Laut der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration sind ca. 80% weibliche Opfer. Sie sagen aber auch, dass der Anteil an männlichen Betroffenen in den letzten Jahren angestiegen sei.
Und die Opfer von Menschenhandel, werden die vor allem in Prostitution gezwungen oder wo werden sie sonst noch ausgebeutet?
Laut der Fachstelle sind schon 2/3 von allen betroffenen Personen werden in der Prostitution ausgebeutet. Das andere Drittel sind Betroffene von Menschenhandel zwecks Ausbeutung von der Arbeitskraft. Das sind dann Leute, die in Nagelstudios oder im Gastro- oder im Baugewerbe arbeiten, einfach auch zu wirklich sehr prekären Konditionen. Und dann gibt es auch noch Menschenhandel zwecks Ausübung von kriminellen Handlungen. Also es sind Leute, die gezwungen werden, illegale Handlungen wie Diebstahl oder Drogentransport zu begehen. Die Experten aber, zum Beispiel auch das Fedpol, sagen, dass das wirklich nur die Spitze des Eisbergs sei. Und die Dunkelziffern dürften aber wirklich massiv viel grösser sein.
Was versteht man eigentlich alles unter Menschenhandel?
Da gibt es internationale Definitionen und nach denen braucht es eigentlich 3 Merkmale, dass etwas als Menschenhandel gilt. Erstens braucht es eine Aktion. Darunter versteht man zum Beispiel die Anwerbung, die Beförderung oder auch die Aufnahme von Menschen. Dann braucht es ein Mittel. Das ist zum Beispiel Täuschung, Drohung, Ausnutzung von Hilflosigkeit oder auch Zwang. Wobei man vielleicht dazu muss sagen, dass Zwang ein Kriterium kann sein, aber nicht muss. Am Ende spielt es laut dieser Definition keine Rolle, ob eine Person eingewilligt hat oder nicht, dass etwas als Menschenhandel gilt. Und als drittes braucht es einen Zweck, also sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung von der Arbeitskraft oder auch zum Beispiel die Entnahme von Körperorganen.
Mhm. Wenn und warum entsprechen Frauen oder vielleicht eben auch Männer, wie du gesagt hast, besonders im Beuteschema von Menschenhändlern? Kann man das eingrenzen?
Es sind sicher oft Personen, die wenig finanzielle Mittel und wenig Perspektiven haben. Die haben halt vielleicht eher auch eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft und sind entsprechend anfälliger auf vielversprechende Jobangebote oder gar ganz falsche Versprechungen. Das sieht man zum Beispiel auch in dem Gerichtsverfahren von der Vera L. Neben ihr sind auch 6 weitere Frauen gehandelt worden und die sind eben auch alle am Existenzminimum gewesen. Sehr viele von ihnen haben auch wegen Covid ihren Job verloren oder auch keine Wohnung gehabt. Rausgestochen ist zum Beispiel auch eine 26-jährige Spanierin. Sie hat einen 8-jährigen Sohn gehabt, den sie kaum allein können versorgen konnte und sie hat zuhause auch keine Aussicht auf Arbeit mehr gehabt.
Ja, das ist dann quasi ausgenutzt worden. Mit welchen Versprechen werden sie denn in die Schweiz gelockt?
Vielfach geht es um ein gutes Jobangebot. Sie versprechen den Betroffenen, dass sie da gutes Geld verdienen können. Da hilft sicher auch der Ruf der Schweiz als sicheres und reiches Land. Täter in unserem Fall haben zum Beispiel an einer 24-jährigen Kubanerin versprochen, sie könne in der Schweiz als Altenpflegerin arbeiten und den Vater von dieser Bordellbetreiberin pflegen. Für das hätten sie ihr 4'500 Franken im Monat versprochen und sie hat dann zugesagt, aber statt zum alten Mann ist sie ins Bordell gebracht worden.
Wird denn allen Frauen verschwiegen, dass sie sich dann prostituieren sollen?
Nein, also in unserem Fall haben ein paar auch gewusst, dass es um Prostitution geht. Und dort geht es dann aber oft auch um falsche Versprechungen zu den Arbeitsbedingungen. Die sind dann oft halt ganz anders als in der Realität. Also jetzt auch in unserem Fall ist einer Betroffenen versprochen worden, dass sie viel Geld da verdienen, dass sie die Arbeitszeiten selber wählen können und in einer schönen Wohnung wohnen. Und das ist halt ganz anders als das, wie es nachher in der Realität ausgesehen hat. Also krasse Ausbeutung, lange Arbeitszeiten, 24-7 für die Freier müssen parat sein, kaum Lohn und Sexualpraktiken, die sie nicht wollen.
Zurück zu der Vera L. Sie kommt also im Juni 2021 in die Schweiz und steht plötzlich in dem Bordellzimmer, wo sie jetzt anschaffen soll. Was passiert dann?
Sie hat kein Geld, keinen Ort in dem Moment gehabt, an dem sie hätte flüchten können. Und die Bordellbetreiberin und ihre Helfer haben sie auch mit ihrer Tochter unter Druck gesetzt. Sie haben gesagt, dass sie sie ganz verlieren würde, wenn sie jetzt geht. Und der anderen Frau ist es also ähnlich gegangen. Sie haben die Sprache nicht können, sind zum Teil auch illegal da gewesen. Und wenn sie weggegangen wären, dann wären sie obdachlos geworden. Und vielfach haben sie halt auch das letzte Geld für die Reise in die Schweiz ausgegeben und haben sich keine Rückreise oder auch keine andere Unterkunft können leisten. In anderen Fällen ist es auch so, dass Täter die Frauen zum Beispiel mit horrenden Schulden unter Druck setzen, die sie angeblich bei ihnen haben. Oder ihnen auch drohen, dass sie ihnen oder ihrer Familie etwas antun, wenn sie gehen.
Also einfach weggehen könnte die Frau in dem Moment nicht, gehört man raus.
Ja, das ist wirklich sehr komplex. Also oft sind die Frauen auch in einem grossen Abhängigkeitsverhältnis zu den Tätern. Und vielleicht eben so schnell denkt man sich dann, ja, wieso sind sie dann nicht einfach gegangen? Aber so einfach ist es eben wirklich nicht. Wie gesagt, eben sind viele Frauen illegal in der Schweiz. Sie haben vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht, vertrauen ihnen nicht mehr. Sie können die Sprache nicht, oft weder Deutsch noch Englisch und haben gar keine Ahnung, an wen sie sich wenden könnten oder wissen gar nicht von diesen Opferstellen. Manchmal ist es auch so, dass sie halt doch ein bisschen Geld verdienen, wo sie die Familie zuhause unterstützen können. Und oft leben sie auch dort, wo sie sich prostituieren. Das heisst, wenn sie von dort weg würden, würden sie obdachlos werden und wüssten gar nicht, wohin.
Wie geht es denn für die Vera L. weiter?
Vera L. muss sich in den nächsten 5 Wochen im Bordell diesen Bedingungen unterstellen. So steht es auch in den Gerichtsunterlagen. Ihr Alltag ist geprägt von Kontrolle, Gewalt und Zwang. Einmal am Tag dürfen die Frauen rausgehen, um kurz Essen holen zum Beispiel, aber das ist meistens in Begleitung von einem Zuhälter. Und oft werden sie dann gerade wieder zurückgerufen, weil ein Freier da ist. Sie hat mir nämlich erzählt, sie haben 24-7 müssen parat und zurecht gemacht sein, auch in der Nacht. Also sie haben auch nie ruhig können schlafen. Und sie hat auch erzählt, dass Frauen sich manchmal im Gang haben müssen aufstellen und der Freier hat dann eine ausgesucht, die ihm gefallen hat.
Wir hatten alle möglichen Arten von Kunden. Manchmal kamen sie direkt zu mir, weil sie meine Anzeige gesehen hatten. Manchmal mussten wir mit dem schönsten Lächeln und dem besten Aussehen auf den Flur gehen, obwohl wir ihnen nicht einmal ins Gesicht sehen wollten. Ich wünschte, sie würden mich nicht auswählen, sondern woanders hinschauen. Aber leider sagten sie immer wieder meinen Namen und der Albtraum begann von vorne. Ich erinnere mich, dass der erste Kunde nichts Besonderes war. Es war wirklich ganz einfach. Er kam herein, zog sich aus, hatte Sex und ging wieder. Andere waren nicht so freundlich. Andere waren gewalttätig. Sie spielten einen Pornofilm nach, alle Fantasien, die sie im Kopf hatten, mit dir, als wärst du ein einfaches Objekt. Denn genau das warst du. Du warst ein Objekt. Du warst eine Ware für sie. Ein Produkt, das sie gerade gekauft hatten.
Für Kondom, Hygieneartikel, Essen und sogar auch für ihre eigenen Werbeanzeigen mussten Frauen selber zahlen. Auch die hygienischen Verhältnisse waren miserabel. Also die Vera L. hat Krätze bekommen. Sie hat im gleichen Bett schlafen, wo sie auch Sex hatte. Und die Laken sind nie gewechselt worden. Sie hat erzählt, es hätte auch nur kaltes Wasser gegeben. Das heisst, die Kunden hätten oftmals vor dem Geschlechtsverkehr nicht duschen. Das hat sie besonders schlimm gefunden. Und sie haben auch das gleiche Handtuch wie die Kunden benutzen. Und für all das hat sie kaum Geld bekommen. Also laut der Anklage hat sie in diesen 5 Wochen mit 70 bis 80 Kunden einen Umsatz von 8.000 bis 9.000 Franken gemacht. Und laut Vereinbarung hat sie von diesen Einnahmen eigentlich 50% erhalten sollen. Aber sie hat gesagt, es hätte immer irgendwelche Ausreden gegeben, warum sie das Geld nicht können ihnen überweisen oder geben. Und am Ende sei sie halt fast ohne Geld da gestanden.
Welche Rolle kommt denn diesen Bordellbetreiberinnen und Bordellbetreiber zu, die die Frauen so ausnutzen?
Also der Zuhälter und Bordellbetreiberin haben die Frauen eben sicher extrem unter Druck gesetzt, extrem kontrolliert. Die Bordellbetreiberin hat sich zum Beispiel auch für die Prostituierten ausgegeben, mit den freien Terminen und auch die Art der sexuellen Dienstleistung besprochen, ohne aber, dass sie Rücksprache mit den Frauen gehalten hat. Und eben, sie sind ständig kontrolliert worden, im Eingangsbereich hat es Kameras gehabt, sie haben alles Geld eingezogen und den Frauen kaum etwas gegeben. Und sie haben ihnen auch gesagt, sie müssen Freier bedienen, selbst wenn sie Angst vor ihnen hatten. Also es hat einen Fall gegeben, wo ein Freier eine Frau eingeschlossen hat. Und sie hat dann gesagt, sie will nicht mehr zu dem gehen, aber sie hat dann gleich müssen. Wenn sie sich gegen all das geweigert haben, dann hat die Bordellbetreiberin gesagt, ja, dann können sie gehen. Und eben, so einfach ist das ja nicht, wie wir das vorher schon besprochen haben.
Also wirklich katastrophale Bedingungen, die dort Vera L. auch selber erlebt hat. Was hat das mit ihr gemacht?
Sie hat mir erzählt, dass sie extrem verzweifelt war und auch unter einer schweren Depression am Anfang gelitten hat. Sie hat mir das Ganze dann so geschildert.
Al principio estaba desesperada, inmersa en una enorme depresión.
Ich war verzweifelt und litt unter einer schweren Depression. Ich hatte Angstzustände und war gestresst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, wie ich reagieren sollte. Ich wusste es einfach nicht. Ich stand unter Schock, versuchte aber, alles zu verarbeiten, was gerade passierte. Irgendwann gelang es mir, aufzuwachen und loszulassen. Mir wurde klar, dass ich keine andere Wahl hatte, als einfach zu überleben. Ich trennte meine Seele von meinem Körper. Mein Körper nahm zwar Schaden, aber meine Seele blieb geschützt. Es waren sehr schwierige Wochen, in denen ich alle möglichen negativen Gedanken hatte. Aber ich hatte die Hoffnung, dass all das eines Tages vorbei sein würde und ich frei sein würde. Das Einzige, was mich an dieser Hoffnung festhalten ließ, war der Gedanke, dass ich wieder mit meinen Kindern zusammen sein würde.
Lo único que me aferraba a esa esperanza era el hecho de volver a estar con mis hijos.
Wenn man das so hört, fragt man sich irgendwie schon, wie haltet man das aus? Ist das bei ihr ein bisschen verstanden, wie sie das durchstehen konnte?
Ich habe sie das auch gefragt und in dem Moment sind ihr im Gespräch auch Tränen gekommen. Sie hat gesagt, sie hätte auf irgendeine Art und Weise eine extreme Resilienz in sich und eben der Gedanke an ihre Kinder hat auch mega geholfen. Aber ich glaube, wie genau, dass man das aushaltet, das kann man im Nachhinein auch nicht so genau sagen.
Wie ist sie denn irgendwann wieder rausgekommen aus dieser Situation?
Das war der Tag, nachdem die Bordellbetreiberin Geburtstag hatte. Und zwar am Tag des Geburtstags hat sie und die Zuhälter die anderen Frauen gefragt, ob sie mit ihnen mitfeiern wollen. Und Vera L. hat erzählt, sie hätte das auf keinen Fall wollen. Und es sei auch die erste Nacht, wo sie mal ruhig hätte durchschlafen konnte, weil kein Freier gekommen sei, weil die Zuhälter beschäftigt waren. Eine Frau sei aber mitgegangen und die sei am nächsten Morgen völlig verängstigt und voller Kratzen zurückgekommen. Und das steht auch so in den Gerichtsunterlagen. Es ist an dem Morgen nach der Party zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen zwischen dem Zuhälter und ihr, also auch körperlich. Und er ist auch wegen dem später vor Gericht gekommen und wegen Nötigung, Drohung und schwerer Körperverletzung verurteilt worden. Und Vera L. hat erzählt, das Ganze hat für so viel Aufsehen gesorgt, dass auch die Polizei auf die Situation aufmerksam geworden ist. Und die Zuhälter haben sich in dem Moment versteckt und sie hat wie gemerkt in dem Moment, hey, jetzt oder nie. Und mit einer Kollegin hat sie dann die Sachen gepackt und sie sind geflüchtet. Über 2 Wochen haben die beiden Frauen dann bei verschiedenen Leuten übernachtet, die ihnen spontan geholfen haben. Und eine Bekannte hat sie dann überredet, zum Anzeigen zu erstatten.
Ihr Fall, das hast du am Anfang auch schon erwähnt, ist also vor Gericht gelandet und der hat auch Konsequenzen gehabt für die Bordellbetreiberin und weitere Personen, oder?
Genau, die Bordellbetreiberin und ihre Helfer sind Ende Mai 2025 verurteilt worden. Beide zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe und einem Landesverweis. Verurteilt worden sind sie unter anderem wegen Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung und Förderung von der Prostitution.
Wie häufig kommst du so Verurteilungen?
Sehr selten, gerade im Vergleich auch zu den betroffenen Zahlen. In den letzten 10 Jahren hat es nie mehr wie 13 Schuldsprüche wegen Menschenhandel gegeben. Das hat verschiedene Gründe. In der Regel betrifft ein Urteil auch mehrere Opfer. Dann gibt es eben auch Problematik, dass viele Betroffene nicht wollen oder sich nicht trauen, auszusagen. Das auch wieder aus verschiedenen Gründen. Eben, sie sind illegal da, haben andere Straftaten vielleicht im Zusammenhang mit dem Menschenhandel begangen, wie zum Beispiel Drogenkonsum. Oder sie haben Angst vor der Vergeltung vor den Tätern. Und die Schweiz ist auch schon von der Expertengruppe gegen Menschenhandel vom Europarat kritisiert worden, schon mehrmals. Zuletzt 2024. Und sie haben gesagt, dass Behörden zu wenig auf Menschenhandel geschult sind und den auch zu wenig erkennen. Und zum Beispiel auch, dass der Artikel 182 gegen Menschenhandel in unserem Gesetzbuch nicht der internationalen Definition entspricht, die wir vorher besprochen haben. Darum wird vor Gericht oft auf andere Straftatbestände ausgewichen, wie zum Beispiel eben die Förderung von der Prostitution oder Wucher. Und das speziell auch bei Menschenhandel wegen Ausbeutung von der Arbeitskraft.
Die Bordellbetreiberin und der Helfer sind also im Fall von der Vera L. verurteilt worden. Das Ganze sind jetzt ungefähr 4,5 Jahre her. Wie geht es ihr heute?
Die Vera L. hat sich ein Zeitchen allein durchgeschlagen und ist dann schlussendlich über verschiedene Stationen bei der Schutzorganisation Solva gelandet, wo sie sich auch sehr gut aufgehoben fühlt. Mittlerweile schafft sie dort auch als ehrenamtliches Mitglied und unterstützt auch andere Opfer von Menschenhandel und hält auch Vorträge zur Sensibilisierung. Sie hat gesagt, dass sie wie versucht hat, in all dem Schrecklichen irgendwie etwas Positives zu finden. Und dort sieht sie jetzt auch ihren Lebenssinn, um anderen Betroffenen zu helfen. Aber sie hat gesagt, auch heute leidet sie noch unter Flashbacks, hat Schwierigkeiten, zum Vertrauen aufzubauen und betont aber auch, wie wichtig das ist, dass man als Betroffene von Menschenhandel Unterstützung bekommt, weil allein aus dem Ganzen rauskommen ist extrem schwierig. Also psychologisch einerseits, aber zum Beispiel auch nur schon bei offiziellen oder Arztterminen, wo sie begleitet worden ist von dieser Organisation. Weil wenn man das System nicht kennt und die Sprache nicht kann, ist das einfach sehr schwierig. Aber auch so sei es heute noch extrem schwierig, um da Fuss zu fassen, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden. Was sie auch beschäftigt und was ihr wichtig ist, sie hat erzählt, dass sie wie auch täglich das Etikett vom Opfer und von der Ex-Prostituierten trägt. Und das präge enorm auch den Umgang von Leuten mit ihnen. Sie sagt aber, ich finde, sie hat das noch eindrücklich erzählt, sie sei eine Frau, die jeden Tag darum kämpft, eine bessere Zukunft zu haben. Und sie sei kein Opfer, sondern eine Überlebende.
Me gustaría decir también a la sociedad que tengan más empatía.
Ich möchte der Gesellschaft sagen, dass sie mehr Empathie zeigen soll. Statt Frauen zu verurteilen, wenn man sie zum Beispiel an der Langstraße sieht, dort, wo Prostitution am sichtbarsten ist, sollte man nicht denken, diese Frau ist eine Prostituierte und ihr dann das Etikett Prostituierte aufdrücken, sondern schau mal, diese Frau ist ein Opfer. Versucht ihr zu helfen, so gut ihr könnt. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber es braucht mehr Hilfe, um Leben zu retten. Es braucht mehr Unterstützung für Organisationen wie Solva, wo ich aktuell tätig bin, damit sie weiterarbeiten und Präventionsmaßnahmen umsetzen können. Die Gesellschaft muss für diese Realität sensibilisiert werden. Eine Realität, vor der wir oft wegschauen, die aber existiert. Das ist nicht nur die Aufgabe von Behörden und NGOs, sondern eine Aufgabe von uns allen. Je mehr Menschen hinschauen und mithelfen, desto eher können wir Frauen retten, die wir heute vielleicht nur von Weitem sehen.
más fácil no será para poder rescatar a mujeres que las vemos de lejos.
Danke, Valeria.
Danke, Alex.
Die Geschichte von Vera L. hat Valeria Mazzeo auch in einem sehr eindrücklichen Artikel aufgerollt. Dort findet ihr auch sehr bewegende Videos von Vera L., wo sie von ihrem Erlebten erzählt. Wir verlinken euch das im Episodenbeschrieb. Das war die neueste Folge von «Apropos». Diese Folge produziert haben Sibylle Hartmann und Sarah Spreiter. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.